bei Jakobs, hing, gelinde gesagt, der Haussegen schief. Wobei Vater Jakob hat es gar nicht mal bemerkt, obwohl er wohl am meisten dazu beigetragen hatte, wie das manchmal so ist. Jakob, der Sohn Isaaks und Enkel Abrahams, seine erste große Liebe hieß Rahel. Um die zu bekommen, musste er vorher ihre Schwester Lea heiraten. Hat er gemacht und dann bekam Rahel keine Kinder. Die andere Frau dafür gleich 4. Aber sie konnte Jakobs Liebe auch mit den Kindern nicht gewinnen. Und Rahel, um wenigstens so was wie Adoptivkinder zu haben, hat sie dem Jakob ihre Magd Bilha als Nebenfrau gegeben, als eine Art Leihmutter, damals gängige und legale Praxis. 2 Söhne. Lea zog nach und gab Jakob ihre Magd, Silpa, zur Nebenfrau, noch 2 Söhne. Und dann etliche Jahre später die Überraschung, Jakobs große Liebe Rahel wird doch noch schwanger, bekommt einen Sohn, Josef, und später noch einen zweiten, Benjamin, bei dessen Geburt sie stirbt. Fazit: eine Patchwork-Familie, 12 Söhne von 4 Frauen, mindestens noch eine Tochter, vielleicht auch noch mehr, mit allen Verwicklungen, mit allen Komplikationen, die sowas mit sich bringt. Und diesmal ist es richtig schlimm, das Problemkind ist Josef. Nicht, dass Jakob ihn nicht mochte, im Gegenteil, viel mehr als alle anderen. Und das zeigt er auch und das ist Teil des Problems. Aber hören wir von Anfang an, ich lese aus dem ersten Buch der Bibel, 1. Mose, Kapitel 37, Vers 2. Jakobs Sohn Josef war 17 Jahre alt. Er half seinen Brüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, beim Hüten der Schafe und Ziegen. Er brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Also ein erster Grund für die Schwierigkeiten: Petzen. Josef im jugendlichen Alter von 17 Jahren hilft beim Hüten, die anderen sind schon deutlich älter und sagen ihm, was er machen sei. Soll, hol dieses, mach das. Beim Hüten ist er der Stift. Andererseits, die 4 Brüder, denen er hilft, sind die Söhne der Mägde, der Nebenfrauen. Josef dagegen, das lang erwartete Kind der Lieblingsfrau. Und er petzt. Noch nicht mal Dinge, die er selber miterlebt hat, sondern nur Gerede. Das ist, was er weiter sagt, was die anderen so Schlechtes quatschen über seine Brüder. Ob das stimmt, keine Ahnung. Aber er trägt alles prühwarm zu Papi und die anderen kriegen einen dicken Hals. Ein erster Grund für die Schwierigkeiten. Ein zweiter Grund: Bevorzugung. Vers 3: Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen Ärmelrock. Israel, diesen Namen hatte Gott Jakob verliehen in einer Nacht, in der Jakob eine mysteriöse Begegnung mit Gott hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Israel, Jakob, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Nochmal ein Kind, als er schon alt ist, viele Jahre der Jüngste, noch dazu von seiner Jugendliebe Rahel. Josef sah ihr ähnlich, Papas Liebling. Erstmal eine Sache auf der Gefühlsebene, so war es, berichtet der Erzähler, ohne das irgendwie zu werten, sowas kann passieren. Aber problematisch wird es, als Vater Jakob das offen zeigt. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm einen Ärmelrock. Ein Ärmelrock, naja, was soll's. Aber die gewöhnlichen Leute, die trugen ein kurzes Hemd ohne Ärmel, was man jetzt wegen der Hitze auch viel sieht, ne? So, wo so die Achseln rausgucken. Die weiten Ärmel, die störten beim Arbeiten. Also das war nichts für normale Leute. Das war was für Leute, die nicht arbeiten mussten. Denn mit solchen Gewändern kleideten sich die Töchter des Königs, die Jungfrauen. So lesen wir in 2. Buch Samuel 13. Also damit hat man gezeigt, ich bin was Besseres. Ich habe es nicht nötig zu arbeiten. Also das ist mehr als ein schickes Hemd. Das ist richtiger Luxus. Klamotten wie ein Prinz. Und das Signal, Liebling Josef, der soll doch nicht wie die anderen arbeiten müssen. Und die Brüder munkelten, ob Jakob ihn vielleicht auch in seinem Testament ganz nach oben gesetzt hat. Josef ist stolz wie Oskar und läuft nun dauernd in dem edlen Stück herum. Und tut sich damit keinen Gefallen. Vers 4. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten mit ihm kein freundliches Wort mehr reden. Als seine Brüder sahen. Also, dass Josef ihn besonders, dass Jakob Josef besonders in sein Herz geschlossen hat, das war noch gar nicht das Problem, sondern dass er das offen zeigt, dass er ihn offen bevorzugt, dass er ihn sichtbar anders behandelt als die anderen. Dann ging das los. Das hätte er besser bleiben lassen. Er hat nicht überlegt, was er damit anrichtet. So eine Bevorzugung, die soll ja schön sein für den, den sie trifft. Aber die bringt Probleme mit sich, mit den anderen. Und die sind oft viel, viel schlimmer als das, was er davon hat. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen. Wirklich steht da, da waren sie einen Hass auf ihn. Ist ja eigentlich ungerecht. Was kann Josef dafür, wenn der Vater ihn bevorzugt? Warum werfen sie den Hass auf ihn und nicht auf den Vater? Der ist doch ungerecht. Klingt unlogisch und so unlogisch ist unser Gefühlsleben oft. Und es ist eine häufige Erfahrung, wer sich zurückgesetzt fühlt, der richtet seinen Ärger, seinen Hass, seine Kränkung nicht gegen den, der den anderen vorzieht, sondern gegen den, der vorgezogen wird. Kain hat einen Zorn auf seinen Bruder, nicht auf Gott, der ihm Abel vorgezogen hat, wie er meint, sondern auf Abel. Aus dem Hass, aus diesem Gefühl der Brüder folgen Taten, besser gesagt Nicht-Taten, Untaten. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, warfen sie einen Hass auf ihn und konnten mit ihm kein freundliches Wort mehr reden. Josef wird geschnitten. Er gehört nicht dazu. Sie reden nicht mehr mit ihm. Wenn er kommt, gucken sie weg. Gehen sie weg, grüßen ihn nicht mal mehr. Und damit ist das, was an Beziehungen da war, abgebrochen. Und es ist genau das abgeblockt, was diese Probleme wieder runterholen könnte, was sie wieder lösen könnte. Ein paar freundschaftliche Gespräche geht nicht mehr, können nicht mehr, so haben sie es empfunden, die Brüder. Genauer müsste man sagen, sie wollten nicht mehr. Aber es klingt einfach besser zu sagen, ich kann nicht, als zu sagen, ich will nicht. Eigentlich auch nicht sehr souverän. Sie hätten auch sagen können, der Kleine spinnt, der ist ein bisschen abgehoben, lass ihn, der kommt schon wieder auf den Boden. Aber das konnten sie nicht oder wollten sie nicht. Und das zeigt, wie tief sie die Zurücksetzung ihres Vaters getroffen hat. Ein gekränkter Bruder ist unzugänglicher als eine Festung. So steht es im Buch der Sprüche, Kapitel 18, Vers 19. Nicht mal mehr grüßen, das ist schon ganz schön heftig. Das gibt es ja auch heute. Und auch heute bedeutet das Verweigern eines Grußes den Abbruch der Gemeinschaft. Und zwar demonstrativ, sodass alle das sehen. Ein sehr starkes Signal. Und damals war der Gruß noch wichtiger als heute. Im Grüßen wird der Shalom der Gemeinschaft aufrechterhalten, das Heil der Gemeinschaft, das Gute. Der gute Wunsch beim Treffen, vielleicht beim Verabschieden, eine Erkundigung, wie es geht. Nicht viel, aber das reicht oft schon, um so kleine Irritationen wieder verdunsten zu lassen, um wieder sich als Mensch von Mensch zu begegnen. Kleine Dinge gleich am Anfang zu bewältigen, die sich sonst vielleicht ausgewachsen hätten. Die Brüder wollten das nicht mehr. Sie konnten mit ihm kein freundliches Wort mehr reden. Und damit ist der Frieden im Hause Jakob zerbrochen. Wird er wieder heilen können? Es gibt noch einen dritten Grund, den habe ich jetzt nicht genannt, den gucken wir uns nächste Woche nochmal genauer an. Aber für heute erstmal bis dahin in der Geschichte. Eine ziemlich verkorkste Lage. Und so startet eine der großen Geschichten Gottes, die für die Zukunft seines Volkes von enormer Wichtigkeit sein wird. Ich finde das bemerkenswert, aus welchen Umständen heraus Gott solche Geschichten beginnt. Da ist eine Problemfamilie mit einer schwierigen Vergangenheit. Da ist ein Vater, der einen groben Fehler macht, einen groben Erziehungsfehler, der noch nicht mal mitkriegt, was er da anrichtet. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Da ist ein Jugendlicher, der bevorzugt wird, der sich dazu auch noch unklug verhält und dann von seinen Geschwistern geschnitten wird und isoliert dasteht unter den Gleichaltrigen. Und das alles ist erst der Anfang der Schwierigkeiten. Und mit dieser Familie schreibt Gott seine Geschichte. Ausgerechnet für den Problemjugendlichen Josef hat Gott eine besondere Berufung. Der wird wichtig werden für viele Menschen. Der wird wichtig werden für seine Familie. Und davon, von dem, was Gott hier anfängt, ist zunächst erstmal überhaupt nichts zu erkennen. Wenn wir nur diesen Anfang kennen würden, kämen wir nie und nimmer drauf, was daraus entstehen wird. Und so ist es oft, wenn Gott etwas Wichtiges beginnt, wenn Gott eine Geschichte beginnt, eine große oder auch eine kleine. Das beginnt er nicht selten aus schwierigen Verhältnissen heraus. Aus Familien heraus, die gerade massive Probleme haben, die Brüche haben, womöglich dunkle Stellen in ihrer Vergangenheit. Sowas ist für Gott kein Hindernis. Und oft beginnt er seine Geschichten so, dass wir anfangs nichts davon bemerken. Dass wir nicht bemerken, das ist ein Weg Gottes, der da anfängt. Von Gott ist hier überhaupt nicht die Rede. Wenn ihr das nochmal nachlest, kommt nicht vor. Von Gott ist hier nicht die Rede bei Jakobs Familie, bei Josef. Dass allenfalls eine unbestimmte Ahnung von Jakob, von der hören wir nächste Woche mehr. Wir kennen die ganze Geschichte. Und da sehen wir natürlich auch diesen Anfang mit anderen Augen. Das ist ja nur, dass es dann so und so weitergeht. Wir wissen, was daraus werden wird. Josef wusste das nicht. Jakob wusste das nicht. Die gekränkten Brüder wussten das nicht. Wir wissen das nicht, wenn Gott mit uns, mit jemandem von uns, so einen Anfang macht. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was da Gutes und Wertvolles daraus wachsen kann. Was von dem, was da passiert ist, heilen kann, vielleicht nach vielen Jahren. Wir sehen wie Josef nur die gegenwärtigen Schwierigkeiten. Und das möchte ich uns heute mitgeben als eine Ermutigung. Vieles, was überhaupt nicht so aussieht, kann ein Anfang Gottes sein mit uns, mit dir. Und ich lade dich ein, deine derzeitige Situation mal mit diesen Augen zu sehen. Aus dieser Perspektive. Mit allem, was schwierig ist. Ich schließe mit einem Satz des Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal. Der hat gesagt, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Amen.